NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
18. März 1980. Der Todestag der polnischen Malerin Tamara de Lempicka.
Die Schöne ist ein Biest. Mit kühlem Schlafzimmerblick mustert sie den Betrachter. Hochmütig und verlockend sinnlich zugleich. Als wolle sie sagen, komm her, Kleiner, damit ich dich fressen kann. Die aufregende Blondine trägt eine graue Lederkappe und einen ebenfalls grauen, dramatisch geschlungenen Schal. Farblich fein abgestimmt auf den smaragdgrünen Bugatti, in dem sie sitzt. Feuerrot leuchtet ihr Mund. L'Autoportrait heißt dieses Bild aus dem Jahr 1929. Es zeigt die Malerin, wie sie sich selbst gern sah. Tamara de Lempicka, femme fatale des Art Deco. Ihr ausschweifendes Leben hat sie genauso raffiniert inszeniert wie ihre Bilder, mit denen sie in Paris der 20er und 30er Jahre für Furore sorgte. An Selbstbewusstsein hat es ihr dabei nie gefehlt.
Ich war die erste Frau, die klar und sauber malte. Und darauf gründet sich mein Erfolg. Die Galerien fingen an, mich in den besten Räumen auszustellen, immer im Zentrum. Denn meine Malerei wirkte anziehend. Sie war klar, sie war vollendet.
Wie kaum eine andere verkörpert die Lempicka den Geist jener spannungsgeladenen Zeit zwischen den Kriegen. Sie ist die moderne Frau, Amazone im Automobil, frei und unabhängig. Zugleich aber auch ein koksendes Luxusweibchen, mondän, lasterhaft, dekadent. Als Künstlerin hat sie damit neue Wege beschritten.
Aus meiner Sicht ist sie die erste Malerin, die eine selbstbewusste Erotik in ihren Bildern formuliert hat. Zum Zweiten ist sie die erste, die sich auch mit ihrer ganzen Person wie ein Filmstar inszeniert hat.
Sagt die Bielefelder Kunsthistorikerin Ellen Thormann. Schön wie die Gabo soll Tamara gewesen sein. Und auf vielen Fotos kopiert sie den Stil der Hollywood-Diva. Glamourös, unnahbar, geheimnisvoll. Ihr Selbstbildnis im grünen Bugatti bringt dieses Image auf den Punkt. Die glatte, metallisch glänzende Oberfläche des Bildes verstärkt die unterkühlte Erotik der Fahrerin.
Autoportrait ist auch wieder doppeldeutig, also ein Porträt von dem Auto und gleichzeitig Selbstporträt im Französischen. Der Ausschnitt ist ganz ungewöhnlich, eigentlich fotografisch, ganz knapp gesetzt und wie sie hier den Schal behandelt und dann auch diesen kühlen Blick ist schon sehr zugespitzt, sehr gekonnt.
Als das Selbstporträt entsteht, befindet sich die Malerin auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Einer Karriere, die sie mit atemberaubender Kaltschnäuzigkeit betrieben hat. Und das alles nur, weil ihr Gatte so eine Lusche gewesen sein soll.
Ich habe des Überlebens wegen angefangen, Bilder zu malen. Wenn mein Mann ein tüchtiger Ernährer für die Familie gewesen wäre, dann hätte die Malerin Tamara de Lempicka niemals das Licht der Welt erblickt.
Mag sein, mag aber auch nicht sein. Die Meisterin der Selbstinszenierung liebte es, am eigenen Mythos zu stricken und Legenden zu erfinden. So ist nicht einmal sicher, ob sie, wie meist angegeben, am 16. Mai 1898 in Warschau zur Welt gekommen ist. Es könnte auch in Moskau gewesen sein und die Jahreszahl ist noch ungewisser. Belegt ist, dass Tamara aus einer reichen polnischen Familie stammt. Die verwöhnte und selbstherrliche junge Dame besucht ein Mädchenpensionat in Lausanne, streift mit ihrer Großmutter monatelang durch die Museen Italiens, amüsiert sich bei einer Tante in St. Petersburg auf Bällen und Empfängen. Mit 18 heiratet sie dort den Anwalt Tadeusz Lempicki, der als arbeitsscheuer Playboy gilt.
Ich verliebte mich auf der Stelle in ihn, weil er so gut aussah und weil er 10 Frauen um sich hatte.
Ihr süßes Leben endet, als die Kommunisten die Macht ergreifen. Tadeusz landet im Gefängnis. Tamara will ihn mit Hilfe eines schwedischen Konsuls befreit haben, für den Preis einer Liebesnacht. Im Sommer 1918 trifft das Ehepaar in Paris ein. Verarmte Revolutionsflüchtlinge wie tausende andere. Ihre Aussichten sind trübe, ohne Vermögen, ohne Arbeit, mit einer kleinen Tochter namens Kisette. Während der schöne Gatte schwermütig auf dem Sofa liegt, beschließt Tamara, ganz plötzlich und unvermittelt, Malerin zu werden. Ob sie sich schon zuvor mit Malerei beschäftigt hat, ist unklar.
Mal hatte gesagt, sie hatte in der Akademie in St. Petersburg studiert, dann hat sie es wieder bestritten. Als sie dann in Paris war, hat sie bei zwei Malern, Maurice Denis und André Loth, studiert an privaten Akademien.
In verblüffend kurzer Zeit entwickelt sie einen ganz eigenen, unverwechselbaren Stil. Eine Mischung aus Neoklassizismus und Postkubismus, mit klaren Linien, wenigen leuchtenden Farben und einer wie poliert wirkenden Oberfläche. Tamara konzentriert sich auf Akte und Porträts und verfolgt dabei nur ein Ziel.
So schnell wie möglich, so viele Bilder wie möglich malen und sie schnell zu Geld machen.
Die ehrgeizige junge Malerin beschließt, sich nach jedem zweiten verkauften Bild ein Diamantarmband zu leisten. Und zwar so lange, bis ihr die Klunker bis zum Ellenbogen reichen. Der Plan gelingt. Während viele Künstlerkollegen am Hungertuch nagen, avanciert Tamara in wenigen Jahren zum Liebling der High Society. Sie weiß genau, wie sie sich verkaufen muss. Vom falschen Adelstitel bis hin zu kalkulierten Tabubrüchen und Skandalen.
Sie hat versucht, sich an bekannte Persönlichkeiten heranzumachen. Unter anderem war das eben dieser Gabriele D'Annunzio, der Schriftsteller.
Über ihr Verhältnis zu D'Annunzio ist viel geklatscht worden. Tamara hofft, mit einem Porträt des italienischen Dichterfürsten ihren Marktwert zu steigern. Dazu schickt sie ihm schmachtende Briefe.
Vielleicht verspüren Sie eines Tages, eines Abends, eines Nachts das unwiderstehliche Bedürfnis, mich zu sprechen. Und dann schreiben Sie mir wieder. Ich warte. Ich hoffe. Ich will.
Der Faschistenfreund und Frauenheld beißt an. Er lädt die junge Polin in seine bizarre Prunkvilla am Gardasee. D'Annunzio hat allerdings weit weniger Interesse an einer Porträtsitzung als an der schönen Malerin selbst. Die 28-Jährige fühlt sich jedoch von dem alten Zwerg in Uniform abgestoßen. Als D'Annunzio nicht aufhört, sie in ihrem Schlafzimmer zu bedrängen, flieht die Malerin im Morgengrauen aus seiner Villa und lässt den ergrauten Casanova fassungslos zurück. Geschichten wie diese machen die Runde und bekräftigen ihren Ruf als femme fatale.
Ich bin damals zu jemandem geworden, über den man sprach. Es wurde Mode, sich von mir porträtieren zu lassen, und ich hatte keinen Mangel an Mäzenen.
Sie malt Könige, Großfürsten, Dollarprinzessinnen und den Pseudoadel der Halbwelt. Ihre besten Porträts treffen den Nerv der Zeit. Sie strahlen jene mondäne, etwas verruchte Eleganz aus, die die Jahre vor der großen Katastrophe prägt. Dabei hat die Lempicka bei aller dekorativen Gefälligkeit einen scharfen Blick für die Eitelkeiten oder den Selbstbetrug der Porträtierten. Sie wagt es auch, die Geschlechterrollen in Frage zu stellen. Da gibt es weiche, feminine Männer und herrische Frauen wie die Herzogin de la Salle, eine gestiefelte Amazone in dominanter Pose. Eines ihrer Lieblingsmodelle spricht die Malerin beim Morgenspaziergang im Bois de Boulogne an. Raffaela, eine junge Frau von zweifelhaftem Ruf, die Tamara de Lempicka in kühnen Aktbildern verewigt hat. La Belle Raffaela zeigt die üppige Nackte aus raffinierter Perspektive auf dem Rücken liegend. Eine Venus der Moderne, selbstbewusst und sehr sinnlich. Längst wird in Paris gemunkelt, dass Tamara mit vielen ihrer Modelle auch das Bett zu teilen pflegt. Egal, ob es sich um Männer oder Frauen handelt. Die Künstlerin kultiviert ihre Rolle als Vamp. Schließlich ist das sündige Image gut fürs Geschäft.
Zu meiner Inspiration brauche ich Liebhaber. Und ich hatte viele, viele.
Ihr Mann ist von den Eskapaden seiner umschwärmten Gattin wenig begeistert. Sie sei ein Ungeheuer, soll er über sie gesagt haben. 1928 malt ihn Tamara vor einer grauen Großstadtkulisse. Sein dunkler Mantel füllt fast die gesamte Fläche aus. Mit dem Hut in der Hand wirkt er wie zum Aufbruch bereit. Als Tadeusz sich in diesem Jahr scheiden lässt, bricht sie die Arbeit an seinem Porträt ab. Die linke Hand, die den Ehering trägt, bleibt unvollendet. Die Verlassene stürzt sich noch intensiver in die Arbeit. Sie lässt sich eine luxuriöse Atelierwohnung im Stil der neuen Sachlichkeit einrichten, in der sie wie eine Filmdiva residiert. In Roben von Chanel, eine lange Zigarettenspitze zwischen den Fingern, empfängt Tamara den Jetset zu rauschenden Partys. Eine Salonlöwin mit laszivem Blick und knallroten Lippen. verführerisch heißkalt wie ein Porträt von ihr. Dass die Kunstwelt die Nase rümpft über die Kommerzialisierung ihrer Malerei, ist Tamara egal. Eine Weile arbeitet sie sogar für die Berliner Zeitschrift Die Dame, das Journal für den verwöhnten Geschmack. So entsteht ihr Selbstporträt im grünen Bugatti als Auftragsarbeit für ein Cover der Zeitschrift. Während die Reichen und Schönen Schlange stehen, malt Tamara wie am Fließband.
Auf dem Höhepunkt meiner Karriere als Malerin brauchte ich 3 Wochen für ein lebensgroßes Porträt. Ich malte den ganzen Tag, von früh um 6 bis in die Nacht hinein.
Die 1929 einsetzende Wirtschaftskrise beendet auch die goldenen Jahre der Tamara de Lempicka. Geplante Ausstellungen in den USA platzen, Mäzene ziehen sich zurück. Die schöne Malerin flüchtet sich in eine zweite Ehe. Ihr Auserwählter, der ungarische Baron Raoul Kufner, ist so reich, dass Tamara bis zu ihrem Lebensende im Luxus schwelgen kann. Doch jetzt, wo sie nicht mehr finanziell auf ihre Arbeit angewiesen ist, gerät sie künstlerisch in eine Krise. Außerdem leidet sie unter quälenden Depressionen. Einem Freund schreibt sie:
Ich komme mir vor wie eine Tote. Nutzlos, dumm, ohne Sinn, ohne Begeisterung, ohne Leidenschaft.
Eine Weile überlegt die Lempicka sogar, sich in ein Kloster in der Toskana zurückzuziehen. Stattdessen malt sie die Mutter Oberin. Ein Bild, das ihr mit seinen aufgesetzten Glycerintränen gefährlich nah an den Kitsch gerät. 1939 emigriert sie mit ihrem Mann in die USA. Zunächst nach Beverly Hills, wo sie hofft, mit aufsehenerregenden Partys Anschluss an die Hollywood-Prominenz zu finden. Als das misslingt, ziehen die Kufners nach New York. Doch auch dort, so die Kunsthistorikerin Ellen Thormann, schafft sie es nicht, an ihre alten Erfolge anzuknüpfen.
Sie hat versucht, abstrakt zu malen in den USA. Sie hat sich selber kopiert, sie hat ihre eigenen Bilder kopiert, in so einem ganz merkwürdigen Stil, ja auch. Er hat aber einfach keinen Erfolg gehabt und es ist eigentlich dann die Karriere schon zu Ende.
Während die Malerin in Vergessenheit gerät, jettet die exzentrische Baronin Kufner um die Welt. Mit riesigen Hüten, dramatischen Gewändern, schrillen Auftritten. Gelegentlich hält sie sich dabei auch noch in Paris auf. Dort entdeckt der junge Galerist Alain Blondel eines Tages in einer alten Zeitschrift einen Artikel über Tamara de Lempicka. Er ist vom kühlen Charme ihrer Bilder fasziniert. Zusammen mit 3 Kollegen stellt er Nachforschungen an.
Damals, 1972, wusste man gar nichts mehr über sie. Sie war völlig in Vergessenheit geraten. Wir haben im Telefonbuch nachgeschaut, haben ihren Namen darin gefunden und sie einfach angerufen.
Sie haben das Glück, die Malerin auf einer ihrer seltenen Stippvisiten im Pariser Atelier zu erwischen. Zunächst will Tamara de Lempicka nichts von einer Ausstellung wissen. Schließlich gibt sie doch nach und kramt die alten Bilder hervor, die sie in Schränken verstaut hat. Darunter Meisterwerke wie die schöne Raffaela oder die Herzogin de la Salle. Die Ausstellung im November 1972 beschert der Malerin ein sensationelles Comeback. Plötzlich ist Tamara de Lempicka wieder in. Die 74-Jährige wird zur Göttin der Moderne und zur Ikone des Art Deco verklärt. Ihr schillerndes Leben fasziniert Yuppies wie Feministinnen gleichermaßen. Einige Jahre kann sich die alte Dame noch im Glanz ihrer späten Renaissance sonnen. Am 18. März 1980 stirbt sie in ihrer Luxusvilla in Mexiko. Auf Wunsch der Malerin wird ihre Asche aus einem Hubschrauber über dem Vulkan Popocatépetl verstreut. Eine Tamara de Lempicka weiß eben auch, ihren Abgang effektvoll zu inszenieren.
Im Zeitzeichen erinnerte Christiane Kopka an Tamara de Lempicka, die am 18. März 1980 gestorben ist. Redaktion Ronald Feisel. Zeitzeichen morgen über den Chemiker und Industriellen Karl Duisberg.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.